RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zu den gefährlichen Gedanken. Das ist ja wohl klar, wie schrecklich alles wird, wenn uns erst einmal die Roboter regieren. Wären Roboter gedacht, um sich irgendwann auf das Fürchterlichste zu verselbstständigen, dann müssten ja eigentlich auch die Schöpfer dieser Roboter mindestens ein bisschen böse sein. Das können wir heute überprüfen. Ivo Boblan ist Professor für humanoide Robotik an der Berliner Hochschule für Technik. Er nennt sich selbst auch Bioniker und er wird uns erklären, was das in diesem Zusammenhang für eine wichtige Rolle spielt. Unser gefährlicher Gedanke lautet, wären Roboter schlau, wollten sie uns nicht zu ähnlich sehen.
Wenn uns die Robotersysteme zu ähnlich sind, also wenn wir sie nicht mehr als Technik unterscheiden können, also wenn sie Haut und Haare haben und auch noch suggerieren, okay, das ist ein Mensch, da kommt man dann leicht ins Gruseln und lehnt sie dann komplett ab. Deswegen ist die Entwicklung in Europa mittlerweile so, dass wir Robotersysteme immer als Robotersysteme erkennen wollen, also technisch aussehen und nicht mit Haut und Haaren überziehen.
Herr Professor Boblan, Sie haben am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn nach der Oberschule erstmal eine Ausbildung gemacht zum Elektriker, damals noch bei der Deutschen Reichsbahn, sind dann in Dresden studieren gegangen und haben häufiger schon gesagt, ich war immer schon fasziniert von Automaten. Woran konnten Sie damals konkret erkennen, dass Robotern, dass also dieser Art von Automaten womöglich die Zukunft gehört?
Ja, guten Tag, Herr Thaddäus. Also ob ich das schon gedacht habe, weiß ich nicht. Also mich hat fasziniert, wie man irgendetwas machen kann, wo der Mensch nicht ran muss, sondern das passiert irgendwie automatisch, wird irgendwas sortiert und es wird irgendwas automatisiert, es bewegt sich was, es werden Flaschen entkorkt und so weiter. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, das ging irgendwie in mich über, weil ich halt ein technikaffiner Mensch bin. Und ich dachte, dieses kann man noch nutzen, um irgendwelche schlechten Arbeitsbedingungen von Menschen zu überbrücken, also den Leuten zu helfen, körperlich schwere Arbeit besser machen zu können.
Wie oft sehen Sie als Professor für humanoide Robotik tatsächlich einen Roboter in Action?
Im Labor sehr oft, auf der Straße fast gar nicht oder eigentlich gar nicht. Also da ist noch ganz weit entfernt. Man kann die kaufen mittlerweile, humanoide Roboter, eine Handvoll. Die funktionieren aber eigentlich nur im Labor, weil man muss sie aufhängen, weil man hat Angst, dass sie umfallen und dann kaputt gehen. Die sind relativ teuer, also eine 250.000 Euro. Und das will man natürlich nicht. Man ist froh, dass man den hat. Man hängt den auf und macht ja, Tests im Labor mit denen. Aber die Idee ist natürlich, die denn so reif, so robust zu haben, dass man mit denen rausgeht. Aber ich habe lernen müssen, dass humanoide Roboter noch unter den Begriff Fahrzeuge fällt, mit allen rechtlichen Ordnungen, die es gibt. Und dann geht man wieder zurück lieber ins Labor, weil es einfach zu viel drumherum ist.
Sie haben gerade gesagt, einer kostet eine 250.000. Sie haben einen gekauft für Ihr Institut, der heißt, wenn ich das richtig weiß, Digit. Sie sagen jetzt, Sie haben den aufgehängt. Aber was wäre denn das Schönste, was sich für Sie mit Digit verwirklichen ließe?
Also der Digit, man nennt ihn humanoider Roboter, er ist eigentlich ein Anthropomorpher, also sieht er zwei Beine, zwei Arme und so eine Art Kopf ist ein Leider, also ist ein Sensor. Der hat aber natürlich keine Kinematik wie der Mensch, also er hat keine Kniescheibe, der sieht irgendwie anders aus. Und ein Wunsch wäre, dass man den Digit so versteht oder so laufen lässt wie ein Mensch zum Beispiel, ja? Dass man ihn eine Hose überzieht, man sieht denn die Kinematik nicht. Und man sieht von Weitem, oh, das könnte ja ein Mensch sein, also so wie der läuft. Also weich, elastisch, eben nachgiebig, nicht linear. Heutige Robotersysteme, die stampfen alle so ein bisschen und sind doch immer sehr stabil, statisch stabil, damit sie nicht umfallen, weil sie halt so teuer sind.
Jetzt müssen Sie uns erklären, Sie haben gerade gesagt, also den Unterschied gemacht, humanoide Roboter, also menschengleiche, menschenähnliche Roboter und anthropomorph, also dem Menschen nachgebildete Roboter. Warum gibt es da überhaupt Unterschiede? Also ist nicht der Roboter, so wie ich ihn mir vorstelle, tatsächlich auf irgendeine Art und Weise immer der menschlichen Konfiguration nachgebaut?
Nicht immer. Also wenn man es nicht braucht, also wir in Europa sind uns da eigentlich relativ einig, dass wenn wir Roboter nutzen, um Pakete von A nach B zu tragen, dann können doch auch Plattformen sein, ne, ob sie dann rollen oder vier Beine haben wie ein Hund, sei dahingestellt. Rollen ist immer gut, wenn man halt nicht Treppen steigen muss oder irgendwelche Kabel überwinden oder durch den Wald, dann nimmt man natürlich, würde man vier Beine nehmen. Aber die Humanoiden muss man halt sehen, ob sie, wo man sie einsetzen möchte. Ja. Der Unterschied zwischen Humanoid und Anthropomorph ist, dass die meisten, also alle Roboter, die man kauft, sind halt, da sieht man die Technik. Man sieht halt, wo die Aktoren sind. Die sind halt schon verschalt, aber sie haben halt keine Haut und kein Haar. Ja, im asiatischen Raum geht man da viel weiter. Da versucht man halt Haut und Haare anzubauen. Das sind so Elastomere oder Silikone, die rübergezogen werden mit derselben Farbe. Und das sind aber reine Show-Objekte, würde ich sagen.
Herr Professor Bobeland, wären Roboter schlau, wollten sie uns nicht zu ähnlich sehen. Da gibt es ein Phänomen, das mir bisher gar nichts gesagt hat, das Sie mir aber erklären können, nämlich das sogenannte Uncanny Valley Phänomen. Was bedeutet das?
Ja, das ist so eine Akzeptanzschwelle, die, wenn uns die Robotersysteme zu ähnlich sind, also wenn wir sie nicht mehr als Technik unterscheiden können, also wenn sie Haut und Haare haben und auch noch suggerieren, okay, das ist ein Mensch. Da kommt man dann leicht ins Gruseln und lehnt sie dann komplett ab. Und in dieses Uncanny Valley will man eigentlich nicht rein. Deswegen ist die Entwicklung in Europa mittlerweile so, dass wir Robotersysteme immer als Robotersysteme erkennen wollen, also technisch aussehen und nicht mit Haut und Haaren überziehen.
Aber das heißt, ich werde bei den zu Pflegenden, bei den kranken Frauen und Männern, nur eine Akzeptanz herkriegen, wenn der Pflegeroboter auch wie ein Roboter aussieht. Der darf nicht aussehen wie Heidi aus dem Zeichentrickfilm.
Ja, also ich glaube, dass humanoide Roboter in der Pflege sicher so schnell nicht einzuhalten wären, weil wir haben zwei Probleme in der Pflege. Einmal müssen die Pflegekräfte die zu Pflegenden halt irgendwo rausheben, also körperlich schwere Arbeit machen. Da würde man Robotik einsetzen. Aber für die eigentliche Pflege, also das Reden mit dem Patienten und auch das Streicheln, die körperliche Wärme und Nähe, das sollen tunlichst doch Menschen machen.
Aber wenn ich jetzt als kühlere Natur hingehe und sage, ja mein Gott, manche ältere Leute, die haben sowieso nur Bock, dass sie irgendjemandem haben, den sie es erzählen können. Ich kann doch den Roboter in die Verfassung versetzen, dass er sowas wie, ah ja, interessant oder ach, erzähl weiter und so. Und streicheln könnte der ja auch. Also das heißt, der Roboter könnte das letztendlich schon liefern, was gebraucht ist.
Ja, also da sind wir gerade dabei zu gucken, inwieweit man das will. Man gibt da verschiedene Robotersysteme, die auch im Altenheim eingesetzt werden und die auch akzeptiert werden von den Senioren und nachweislich auch weniger Medikamenteinnahme dadurch produzieren. Das würde sicher schon gehen, gerade jetzt mit den GPT-4 oder GPT-3-Systemen kann man schon eine gewisse Konversation machen, die sicher auch reichen würde, ja, aber gerade auch bei dementen Älteren. Aber es ist halt die Frage, wie wir in der Gesellschaft damit umgehen wollen. Ja, wen wollen wir alles ersetzen? Nicht alles, was wir können, sollten wir ersetzen von Maschinen. Wir müssen halt sehen, wie wir Menschen in der Gesellschaft zusammenleben wollen in Zukunft. Ja, was uns wichtig ist und das, was uns nicht wichtig ist, also was nicht menschlich ist, können Maschinen machen, klar.
Jetzt erleben wir im Moment, dass alle Leute, also diejenigen, die sowieso immer Angst vor technischen Entwicklungen haben, bis sie sie schön finden, sagen, ChatGPT ist unser aller Untergang, die KI übernimmt, wir werden alle sterben. Das ist, wie gesagt, eine ganz gängige Reaktion auf neue Technik. Tatsächlich ist aber faszinierend, was ChatGPT in der Lage ist, hinzubringen. Jetzt könnte man sich vorstellen, und das ist in Science Fiction sich schon vorgestellt, haben Leute sich das schon vorgestellt, ich verbinde den Roboter mit künstlicher Intelligenz und dann kommt wieder das, was ich von Ihnen gelesen habe, dass Sie sagen, Sie möchten sogar, dass der Roboter, den Sie sich vorstellen, der kann lernen.
Genau. Das wird derzeit schon gemacht, dass diese Sprachmodelle von ChatGPT 3 oder 4 vielleicht auch schon verbunden werden mit einer visuellen Eingangsverarbeitung, also Signalverarbeitung. Also da werden halt die visuellen Token in Sprachtoken übersetzt und dann können diese Large Language Models, also die großen Lernmodelle, damit auch umgehen. Und die Idee ist, wie bei uns Menschen auch, also Kinder lernen von ihren Eltern und die laufen erst los, wenn sie dann ein paar Wochen lang zugeschaut haben, dann bringen sie erstmal ihre Hände oder Arme in die Endanschläge und gucken, was kann man denn überhaupt, dann gucken sie nochmal hin und dann stehen sie irgendwann auf. Und die Idee ist, dass man Robotersysteme auch erstmal lernen lässt von Videos oder von anderen Robotersystemen oder von Menschen, wie läuft man denn wie ein Mensch?
Aber wie kann der Roboter von dem Video lernen? Oder wie könnte der, weil das müssen wir, glaube ich, wirklich im Konjunktiv sagen, weil das noch nicht funktioniert.
Ja, es geht schon mittlerweile. Also man fängt an, also der sieht die Videos, dann wird ein Motion Capturing System rübergesetzt, also dann wird eine Art Strichmännchen produziert, also wo sind die Gelenke, wie lang ist der Unterarm, wie lang ist der Oberarm, dann gibt es diese Strichmännchen dazu und diese Strichmännchen, die werden so übersetzt in so ein Sprachtoken, dass dieses große Transformer-Modell das versteht. Und dann weiß der Roboter, okay, das ist gutes Laufen und das ist schlechtes Laufen. Ja, also irgendjemand muss natürlich sagen, okay, dieses Laufen ist menschlich gut und das ist eben technisch schlecht. Oder wir lassen ihn nur Videos anschauen, wo Menschen humpeln. Dann lernt er halt, wie Menschen humpeln und wir hoffen darauf, dass er dann automatisch so humpelt wie der Mensch. Wenn er sich nur Hundevideos anguckt, ist die Idee, dass er irgendwann selber in den Vierfüßlergang geht und wie ein Hund läuft. Obwohl er eigentlich ein Zweibeiner ist. Also das, was wir Kindern auch vorspielen, also alles, was wir Kindern vormachen, versuchen sie nachzumachen.
Bleiben wir jetzt nochmal bei den Sachen, die Sie bisher machen. Wären Roboter schlau, wollten Sie uns nicht zu ähnlich sehen, heißt unser gefährlicher Gedanke heute. Und trotzdem tun Sie das und trotzdem gucken Sie mit den Sachen, die Sie schon produzieren, die Sie herstellen, Herr Bublan, den Menschen an oder das Tier an. Wir kommen gleich auf den Elefantenrüssel zu sprechen. Ich habe gesehen, es gibt einen Film, da zeigen Sie, das Ganze ist ja auch gekoppelt an die Industrie, wie eine Hand sich bewegt. Und das sieht dann nicht so brutal und automatenhaft und so klack, 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 so eckig aus, sondern die Hand, die Sie da bewegen lassen, die bewegt sich tatsächlich so sanft wie wir oder so langsam und wie wir unsere Hände bewegen können. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also wir sehen aus der Industrie, dass diese zwei Backengreifer, die doch relativ mechanisch, sicher stabil und super genau, sich bewegen, nicht das ist, was wir Menschen kennen. Von unserem täglichen Umgang. Wenn wir uns selber beobachten am Tage, dann sehen wir, dass unsere Finger weich sind, unsere Gelenke sind weich, wir sind also immer stetige Bewegung. Und das erwarten wir halt natürlich von auch Robotern, wenn sie in unserem Tanzbereich interagieren sollen, also in unserem Haushalt oder bei uns in der Gesellschaft. Und dann haben wir schon früh angefangen, also die Robotik haben früh angefangen, Systeme zu entwickeln, Hände und Beine, die passiv und aktiv nachgiebig sind. Also passiv vom Medium. Ich nutze die pneumatische Luft, also Pneumatik, um Aktoren anzusteuern. Das heißt also, die Luft ist kompressibel, da habe ich eine gewisse Nachgiebigkeit drin. Und die versuche ich natürlich auch noch zu regeln. Also, wenn man eine schwere Selterkiste hebt, ist man steifer im Gelenk, die Gelenksteifigkeit ist höher. Und wenn man eine leere Selterkiste trägt, dann ist sie halt geringer. Und so kann man halt auch weiche Pfirsiche oder harte Äpfel manipulieren in der Hand. Und wenn wir diese weiche Manipulation in den Händen haben oder Aktivität in den Händen haben, dann fühlt sich der Mensch wohler in der Umgebung von Robotersystemen, also weil er es von sich selber kennt. Es gibt keinen Mensch, der sich hart in den Anschlägen bewegt.
Dann erklären Sie uns bitte nochmal dieses Modell, das ist total faszinierend anzugucken, wie sowieso dieser ganze Bereich natürlich hochgradig faszinierend ist, der Elefantenrüssel. Warum ist der Elefantenrüssel für Sie als Robotiker, als jemand, der Roboter herstellt, Roboter konstruiert, interessant? Und was können diese Arme, die Sie angelehnt an die Rüsselbewegung entwickelt haben, besser als, wie Sie es gerade genannt haben, andere herkömmliche, konventionelle Greifer?
Ja, ich bin Bioniker und wir hatten die Aufgabe gestellt bekommen von der Autoindustrie, mach doch mal einen Manipulator, der den Werker am Band hilft, irgendwelche schweren Objekte, also schwere Stühle oder Batterien, ins Auto zu hieven. Und da haben wir uns überlegt, okay, wir können jetzt einen normalen Knicker am Roboter wie alle anderen bauen oder wir gucken halt mal in die Natur, also in die Bionik. Was gibt es denn da für Tiere, die dem entsprechen? Und die einzelnen großen Manipulatoren, die man kennt, sind natürlich Elefantenrüssel. Dann haben wir uns eine Biologin mit ins Boot geholt und noch einen Industriedesigner und haben geguckt, okay, wie kann man denn diesen muskulären Hydrostat in Technik übertragen? Also genau das Bionik-Ding zu tun. Und dann haben wir nach mehr oder weniger 2-3 Jahren diese Rüsselkinematik entwickelt, die natürlich technisch ist. Ja, die braucht keinen Muskel, sondern die hat ein Festum, also einen pneumatischen Muskel in sich. Und der kann aber trotzdem diese weichen Bewegungen machen wie der Rüssel beim Elefant. Und dann haben wir Tests gemacht, also mit einem Techniksoziologen zusammen, wie wirkt denn dieser Rüssel auf Menschen, also auf Werker an der Taktstraße. Und da war dann sehr interessant, dass die Leute, ja, wo gucken sie denn hin? Ja, der Techniksoziologe meinte dann, ja, man braucht eine Ansprechadresse, also eigentlich das Gesicht. Ja, aber der hat kein Gesicht. Ja, der hat dann nur den Rüssel, der hat weder Ohren noch irgendwelche Augen. Und dann haben die Leute, die Probanden, wirklich versucht, den Kopf zu finden oder irgendeine Ansprechadresse. Und dann haben wir zwei Leuchtdioden vorne ran gemacht in 1,80 Meter Höhe von unten. Und dann haben die Leute als erstes auf diese beiden Leuchtdioden geguckt. Und dann wurde aber die Interaktion wurde besser, weil die Menschen hatten eine Ansprechadresse und dann fingen sie an, okay, dann kann ich ja mit ihm auch interagieren und einen Apfel abnehmen oder irgendwelche anderen Dinge machen. Also es ist ganz wichtig, dass man in diesen Kontext der menschlichen Proportionen reingeht, auch mit so einem zoo-ähnlichen Tieren.
Aber wann können Sie, wenn Sie das jetzt entwickeln, man kann in diesem Video wunderbar sehen, aus was für Stoffen das hergestellt ist, also wie was da tatsächlich dahinter steckt, dann sieht man diese ganzen, ich weiß gar nicht genau, was das für technische Einzelteile sind, aber es sieht sehr, sehr technisch aus. Ab wann sind Sie denn zufrieden? Weil es gibt ja, Sie bauen ja was ganz Neues. Es gibt den Elefantenrüssel und dann gibt es Ihre Konstruktion. Wann sagen Sie, jetzt ist es richtig?
Ja, das ist meistens erstmal nie zufrieden. Also wenn man eins geschafft hat, dann sieht man die Fehler da drin und will es noch weiter verbessern. Meistens deckelt einen dann die Projektlaufzeit. Die sind meistens auf 3 Jahre angelegt und das Geld ist irgendwann vorbei für die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe ein Team von Leuten, die dort promovieren an der Hochschule. Und wenn das Geld alle ist, dann hoffen wir, dass wir das geschafft haben, was wir vorher im Lastenheft definiert haben. Das schaffen wir meistens, weil wir auch schon viel Vorarbeiten haben und weil wir ja enthusiastisch dabei sind. Ja, man würde da gerne noch weiterentwickeln. Aber irgendwann muss man auch sagen, ist es dann gut nach ein paar Jahren, wo man sagt, okay, man nimmt jetzt halt die Fehler, die man gemacht hat oder die Verbesserungswünsche, die man noch hat, nimmt man mit ins nächste Projekt und macht es dann nochmal komplett neu. Weil irgendwann hat man auch so Sackgassen, man fährt sich da ein, man kommt nicht mehr weg, weil man halt diesen schon hergestellt hat, der hat schon Geld gekostet. Und dann ist es auch gut, dass es in 3 Jahren vorbei ist.
Aber um das nochmal genau voneinander zu trennen, Herr Professor Boblan, auch der Rüssel, auch der von Ihnen hergestellte oder der von Ihnen konstruierte Roboter Rüssel, der tut nur das, was man ihm sagt. Also der lernt nichts selbst, der hat keinerlei Eigeninitiative, also der ist nicht, was künstliche Intelligenz angeht, schon auf einem höheren Level.
Nee, noch nicht. Den haben wir 2011, haben wir den fertiggestellt. Der ist rein gesteuert, ja, über eine Software. Da ist nichts mit Lernen. Man kann sich aber durchaus überlegen, dass, also das bei Humanoiden zum Beispiel, dass wenn ein Roboter irgendeine Interaktion besonders gut lernt, also Shake Hand zum Beispiel, das Händeschütteln oder das Äpfel abschälen, dass der diese Erfahrung natürlich in die Cloud gibt, also Cloud Robotics. Und alle, die irgendwie die ähnliche Kinematik haben, von 2 Armen und 2 5-Finger-Händen, dass die das dann mit einmal können. Ja, also wir haben ja das Problem in der Menschheit, also wir lernen irgendwie ganz viel innerhalb von 60 Jahren. Dann sterben wir und unsere Nachkommen oder Nachfahren, die Kinder, die müssen alles nochmal neu machen. Ja, sich auch viel besser und schneller und einfacher. Aber cool wäre ja, man könnte das Gehirn irgendwie abspeichern und dann irgendwann übertragen und dann können junge Menschen was Neues lernen. Ja, weil Information wird immer mehr.
Jede Bibliothek funktioniert doch so. Das ist doch das Wissen derjenigen, die vor uns da waren.
Ja, man muss es aber lesen. Wie kriegen wir es schnell rein?
Bleiben wir nochmal bei den Robotern, die Sie tatsächlich bauen. Sie haben das gerade schon gesagt mit der Bionik. Das heißt, man guckt in die Natur und man baut was aus der Natur nach. Es gibt es auch bei riesengroßen Flugzeugen, wie zum Beispiel A380. Da geht in die Tragflächen ein aus dem Vogelflügel, weil man beobachtet hat, der ist mitnichten die ganze Zeit glatt, sondern es werden kleinere Federn aufgestellt, um den Flug stabiler zu machen. Das ist da tatsächlich schon eingebaut. Ich habe mich nur gefragt, ist dann nicht letztendlich, wenn man dann Robotiker ist oder Bioniker, wie Sie das selbst über sich sagen, heißt das nicht, dass man der Natur oder sogar, wenn man es religiös sieht, der Schöpfung den größtmöglichen Respekt erweist, weil man sagt, besser kriegen wir es nicht hin, besser fällt es uns nicht ein?
Nee, das glaube ich nicht. Also die Natur hat natürlich ganz andere Probleme als wir als Menschen. Also die Natur wird immer eine Lösung finden, wenn sie genug Zeit hat in ihrer jeweiligen Nische. Also irgendwo warme Umgebungsbedingungen, kalte Umgebungsbedingungen. Dann findet sie da eine Nische. Wir wissen aber nicht, ob diese Individuum, die es dort gibt, ob die final ausoptimiert sind oder ob die noch im Prozess, also auf dem Weg sind. Man weiß, dass man bei Haien ziemlich genau sagen kann, dass sich die über mehrere hunderttausend Jahre nicht verändert haben. Also die scheinen irgendwie optimal für ihre Umgebungsbedingungen zu sein. Wenn sich aber das Surrounding ändert, dann werden die sich auch ändern müssen, um sich anzupassen. Sonst sterben sie halt. Das ist halt Evolution. Wir als Bioniker haben halt, also nutzen die Bionik einmal als Methode, um Projekte oder Sachen zu entwickeln, um Produkte zu entwickeln. Andererseits aber auch als Ideengeber und Kreativitätswerkstatt, sagen wir mal, als großes Testlabor, Reallabor. Wir gehen raus und gucken uns an, wie die Natur löst, Tiere schnell rennen zu lassen, wie den Gepard, ja, die schnellste Katze oder der Strauß. Warum läuft er so schnell? Und dann gucken wir uns an, wie machen die das? Also einerseits in der Morphologie, also in der Kinematik. Wie sind die Beine angeordnet? Haben die eine Kniescheibe? Und wie laufen die sonst? Und dann guckt man, ob man dieses hochskalieren kann in menschliche Proportionen, denn in Technik gießen, also heutzutage drucken wir, ist super einfach, ja, da Kinematiken herzustellen und dann versuchen wir den Leben einzuhauchen und zu gucken, ob wir das nachbauen können, ob wir einen Strauß bauen können, der genauso schnell, also einen technischen Strauß, der genauso schnell läuft wie der Strauß da draußen. Und dann können wir daran lernen, wie Strauße überhaupt laufen, wie weich sie laufen und so weiter.
Aber jetzt weiß ich von einer Berliner Schienengesellschaft, also die sich um das Schienennetz in Berlin und Umgebung kümmert, die haben sich einen Roboter gekauft, weil sie ihre Schienen müssen kontrolliert werden. Das heißt, klassischerweise Mann, Frau mit orangefarbener Weste geht da lang und guckt, ist alles in Ordnung. Da man dafür niemanden mehr findet, haben die Leute sich gesagt, gut, dann nehmen wir halt einen Roboter. Wenn ich also jetzt einen Roboter meine Schienen entlang gehen lassen will, muss ich dem, ist es da überhaupt vernünftig, dem Kniegelenke zu bauen, also den, wie Sie sagen, dann an den Menschen anzupassen, weil Kniegelenke, Hüften machen ja wahnsinnig Probleme, sind ja eigentlich nicht ausoptimiert.
Ja genau, die sind gerade nicht ausoptimiert. Und da muss man halt immer gucken, wo ist die Anwendung. Bei einer Schiene würde ich sagen, okay, im Gleisbett laufen, wenn man das muss, muss man halt irgendwie Beine nehmen, aber natürlich nicht mit Kniegelenken. Ja, es können halt natürlich irgendwie rotatorische Gelenke anderweitig sein, die man kennt in der Technik. Aber im Gleisbett muss man halt gucken, ob man da, vielleicht nimmt man da einfach nur einen Versuchsträger, der auf der Schiene rollt. Ist auch viel einfacher und viel billiger. Man sollte natürlich nur da Kniegelenke einbauen, wenn man sie wirklich braucht, also wenn man die menschliche Entsprechung braucht. Und da ist dann wieder die Frage, wo braucht man wirklich Humanoide? Oder wo können es auch Hunde sein oder einfach nur selbstfahrende Autos, so wie wir das halt kennen.
Ich habe so angefangen, dass Leute mittlerweile sagen, erneut sagen, die Apokalypse ist nahe, es geht alles den Bach runter, die künstliche Intelligenz in Robotern implementiert wird uns auslöschen. Das ist eine Vorstellung, wie gesagt, an der wärmen sich einige Leute, die so Gruselfreunde sind. Und dann würde ich sagen, das ist ja Quatsch, so weit sind wir längst noch nicht. Und dann gucke ich mir allerdings den Roboter Atlas an von Boston Dynamics und sehe, wow, der bewegt sich wie ein Mensch. Da ist die menschliche Bewegung total nachempfunden. Der geht in der Schräge, der springt über Hindernisse, der macht einen Salto. Dann sage ich doch, aber Herr Bubmann, was wollen Sie noch erfinden? Es ist alles da.
Ja, man kann natürlich immer weitermachen. Also dieser Atlas, der ist natürlich, den kann man nicht kaufen und wenn, ist der mehrere Millionen wert. Ja, der ist natürlich noch nicht so tauglich, dass er in der Gesellschaft umherlaufen kann, weil er halt mit Hydraulik bedient wird. Also um diese Kräfte, um diese Sprünge machen zu können, braucht er sehr viel Kraft in den Beinen und das wird mit heißem Öl gemacht. Das will man natürlich nicht im Altenheim haben. Also muss man da noch andere Aktoren finden. Der aktuelle Bottleneck ist halt, dass wir die Aktoren, also die Technik noch nicht haben, um so einen Roboter zu bauen. Das versuchen wir ja gerade in unserem Studiengang an der BRT.
Also weil man Furcht hat vor dem Unfall. Der Roboter geht kaputt, das heiße Öl spritzt der Seniorin ins Gesicht.
Genau, genau. Und da muss man halt gucken, wie man das anders löst. Ja. Und dieser Roboter ist ja aus dem Militär raus entstanden mit ganz viel Geld, wurde dann ein paar Mal verkauft. Und jetzt bauen dieselben Leute, die den Atlas gebaut haben, bauen normale Knicker am Roboter, um halt Geld zu verdienen. Mit dem Roboter kann man halt kein Geld verdienen, noch nicht.
Wie ist das mit Optimus? Das ist Elon Musks Unternehmen. Da habe ich auch ein Video gesehen und logischerweise, wenn man sehr viel Geld hat, kann man solche Videos fabelhaft aussehen lassen und man guckt sich das Video an und denkt sich, die Zukunft ist da, wir sind angekommen.
Ja, ist ein Stück weit sicher auch Animatronik dabei, da muss man halt gucken. Aber es ist eine gute Idee, den so aussehen zu lassen. Interessant ist halt, was für Preise er angegeben hat. Ja, das ist für mich nicht realisierbar, glaube ich nicht. Also da kriegt man nicht mal ein Bein hin für den Preis. Aber er finanziert natürlich viel quer. Ja, ist halt irgendwie sein Marketing. Er will halt Presse, Medien produzieren. Aber ist gut. Also ich meine, im Endeffekt muss man gucken, vielleicht springt er ja was Gutes raus.
Wäre ein Roboterschlau, wollten Sie uns nicht zu ähnlich sehen, heißt unser gefährlicher Gedanke. Wenn wir uns was anderes angucken, Herr Professor Bublan, was Sie sehr beschäftigt an der Hochschule für Technik und was mit humanoider Robotik im weitesten Sinne zu tun hat, sind das Exoskelette. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann ein Alter erreiche, wo ich mich aus eigener Kraft nicht mehr so wahnsinnig gut bewegen kann, dann plump gesprochen, schnallen Sie mir eine Apparatur um und ich bin zumindest, was das Gen angeht, wieder 23.
Nee, mit dem, dass ich Ihnen das anschnalle, weiß ich nicht, ob das geht, aber die Idee ist, dass Sie sich das selber anschnallen. Oder einfach so, wie wenn Sie einen Handschuh überziehen oder eine Jacke anziehen, dass Sie dann auch so ein Exoskelett vielleicht anziehen. Die Idee bei den Exoskeletten ist auch wieder aus dem Arbeitsprozess heraus entstanden, dass wir halt in einer alter werdenden Gesellschaft natürlich viele Arbeitsplätze haben, die körperlich schwer sind. Wir wollen halt die Werker oder diejenigen entlasten, damit sie halt eben nicht mit 40 krank sind, sondern vielleicht erst später, ja, dass sie länger selbstbewusst im Arbeitsprozess arbeiten können mit diesen Exoskeletten. Und da ist dann die Idee, dass man diese Exoskelette auch auskoppelt und für den täglichen Bedarf zur Verfügung stellt, wenn sie denn funktionieren. Da gibt es immer den Spektrum, die normalen Exoskelette, die man sich anzieht. Das muss nicht ein Ganzkörper-Exoskelett sein, kann einfach nur ein Oberarm-Exoskelett sein, wenn man nach atrophierten Muskeln oder irgendwie nach einem Unfall eben nicht mehr so viele Muskeln hat. Man möchte aber trotzdem noch die Arme nach oben heben.
Also es ist im Prinzip dann eine sehr, sehr weit entwickelte Prothese.
Ja, genau. Also eine Prothese ist ja ein Ersatz und man spricht dann eher von Orthesen oder eben von Exoskeletten. Das Spektrum geht dann weiter nach selbstlaufenden Exoskeletten, also man ruft sie dann. Also das Exoskelett an sich ist so eine Art Tool, hängt an so einem Werkzeugkasten dran und kann man aufsetzen wie einen Helm. Dann gibt es die selbstlaufenden Exoskelette, die in Richtung Robotik gehen, die dann ankommen, man flanscht sich da rein und macht dann irgendwas Großartiges.
Moment, aber das müssen wir noch mal ganz kurz, Herr Bruder, noch mal dabei bleiben. Das selbstlaufende Exoskelett, das hieße, ich werde morgens wach, ich bediene von meinem Nachtschränkchen aus, dass die Rollade hochgeht und dann rufe ich mein Exoskelett, damit ich dann ins Badezimmer gehen kann.
Könnte man machen
oder kann man schon, machen Sie
kann
schon?
Kann man noch nicht, man kann auch noch nicht machen. Also man könnte aber seinen Rollator holen oder ranfahren lassen, der einen dann ins Bad hilft. Und wenn man das weiterdenkt, könnte man sagen, dann können auch die Exoskelette ankommen und einem helfen. Also wie so ein Hund.
Mhm. Jetzt denke ich an diese, durfte ich mir mal angucken, hier am Benjamin Franklin Krankenhaus in Berlin, also auch Teil der Charité. Da macht man sich sehr viele Gedanken darüber, wie man Leute, die querschnittsgelähmt sind, wie man denen zu Beweglichkeit verhelfen kann. Da ist das Problem ja, dass das Rückenmark unterbrochen ist und die Reize nicht weitergeleitet werden können. Man hat hier Benjamin Franklin schon so eine Art Umfahrung gefunden. Wie gesagt, da muss man mal aufpassen, dass man das nicht zu dick macht. Das ist ein wissenschaftlich erheblicher Schritt. Das ist aber gleichzeitig für den Patienten bedeutet, dass noch nicht das jede Hoffnung erfüllt ist. Ist die Technik, die Sie anbieten, ist das möglich, dass das zusammen funktionieren würde?
Da stecke ich nicht so tief drin, weil unsere Exoskelette eigentlich nicht invasiv erfolgen. Also wir gehen davon aus, wir wollen das so machen, dass wenn sich der Mensch ein bisschen bewegt, wir diese sensorischen Informationen weiterleiten an das Exoskelett und dann den Aktor quasi in Bewegung bringen. Wir wollen noch nicht rein, also wir wollen nicht rein ins menschliche Nervensystem, da sind wir gar nicht Expertise für, haben wir die nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man immer mehr an die Nervensignale im Gehirn oder am Rückenmark rankommt und diese nutzen kann für exoskelettale Unterstützung. Was gemacht wird, ist, dass man die Muskelkontraktion von der Brust bei Männern oder beim Oberarm abnehmen kann und der die Prothese oder das Exoskelett hat, lernt, diesen Muskel zu bewegen, sieht aber seine Hand und wenn er das ein paar Mal macht, dann glaubt er, aktuiert er seine Hand willentlich, obwohl er eigentlich seinen Muskel in der Schulter von mir aus bewegt oder die halt noch da sind nach einem Unfall. Mhm. Das geht schon sehr gut. Es ist halt die Frage, wie dauerstabil das ist, wie weit man da rankommt und ja, wie man das früh anzieht und abends wieder ablegt.
Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, als wir hier auf dem Weg zum Studio waren, Herr Bublan, da ist eine Menge Bewegung drin in dieser ganzen Szene. Weil man könnte jetzt auch denken, ja, Ivo Bublan, das war ein Tüftler und dann hat er studiert und dann hat er Gleichgesinnte getroffen und dann sitzen diese Freaks da zusammen in der Hochschule für Technik und bauen Rüssel um. Aber wenn Sie sagen, da ist so viel Bewegung drin, was bedeutet das?
Also einerseits die Gesellschaft, die sucht nach Lösungen, um halt unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Also wir müssen arbeiten irgendwie auslagern an Roboter. Wäre das noch die Frage, wer zahlt Krankenversicherung und Rentenversicherung bei den Robotern? Dann merken wir, dass gerade durch ChatGPT eine KI da ist, ja, wenn man das künstliche Intelligenz nennen will, wo halt eine Datenbasis da ist, die man natürlich auch auf Roboter übertragen kann, ja, dass man die nicht irgendwie umständlich programmieren muss, sondern dass die selber lernen. Und wir merken, dass auch das Standing der Robotik sich in den letzten 10, 20 Jahren verbessert hat. In den 80er Jahren war das ja eher so, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und jetzt ist eher so, die helfen uns, die schlechten Arbeitsplätze wegzumachen, damit wir uns nur noch in Anführungsstrichen, um die schönen Dinge im Leben kümmern können. Und da ist gerade der Aufwind, gerade bei den Förderinstitutionen, wieder sehr groß, da rein zu investieren. Und da sind wir natürlich dabei, um in der Menschheit irgendwie zu helfen.
Aber es ist nicht wahrscheinlich, oder kann man einen Zeitrahmen nennen, wann kann ich in meiner Klinik den mega arroganten Chefarzt, den ich nur behalten muss, weil er ein so toller Operateur ist, durch einen Roboter ersetzen, der nicht für sich in Anspruch nimmt, geniale Momente zu haben, sondern der durchweg korrekt arbeitet?
Na, das wird noch lange dauern, glaube ich. Also die Roboter funktionieren an sich so im Labor, aber man sieht immer wieder auf Messen, wo Hersteller ihre Roboter vorstellen, dass die auch mal umfallen. Die sind halt nicht robust. Ja, die fallen dann immer noch mal irgendwie eine Treppe runter oder über ein Kabel oder einfach so. Und man weiß auch dann nicht so genau, warum sie umfallen. Also gerade diese Robustheit und Regelbarkeit ist ein wichtiger Punkt, wo man jetzt eigentlich Roboter, zweibeinige, ich rede von zweibeinigen, nicht von fahrbaren Plattformen, sondern von zweibeinigen Roboter, noch nicht in die Gesellschaft lassen will. Es wird aber kommen. Also wir hatten gerade einen Vortrag über Gewalt gegen Roboter. Also kann man Roboter mobben? Klar kann man den, ja, wenn man den irgendwie tritt und irgendwie mit Farbe besprüht und irgendwelche Sensoren zumacht und so. Aber wie reagiert denn der Roboter darauf? Ja? Und der Roboter fällt einfach um, ja, weil er hat dafür jetzt noch keine Prämisse, was er machen soll. Und da muss man halt sehen, dieses einfach Umfallen kann halt gefährlich sein, wenn da irgendjemand mit seinem Fuß drunter ist. Wenn aber Menschen umfallen auf andere Menschen rauf, dann ist es ja genau dasselbe. Nur, dass wir Menschen untereinander natürlich eine Lösung gefunden haben, wie wir damit umgehen. Bei Robotern ist halt immer mehr so denn das Gerät, das Werkzeug. Und da muss man sehen, wer haftet denn dafür und so die Fragen. Mit dem beschäftigen wir uns halt auch im Studiengang. Also wer haftet, wenn der Roboter irgendwas kaputt macht oder einen Ast abbricht oder eine Kippe wegwirft oder.
Ivo Bublan, Professor für humanoide Robotik an der Berliner Hochschule für Technik, war heute bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Bublan. Wie immer ist auch dieser heutige gefährliche Gedanke natürlich in der ARD-Audiothek zu hören. Viel Spaß dabei.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.